Johannes Evangelium Kapitel 14, ich lese die Verse 15 bis 21. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um das Verlorene zu suchen. Wir danken dir für deine Bewegung des Heils, der Liebe auf die Herzen der Verlorenen zu. Danke, dass du auch uns gesucht hast. Danke, dass sich viele von uns finden ließen. Danke, dass du Herzen geöffnet hast, dass das Wort der Wahrheit, das Wort der guten Botschaft, das Evangelium fruchtbringend in die Herzen fallen durfte. Und nun bekennen wir dich als unseren Herrn, als Heiland, als Retter, als Anfänger und Vollender aller Dinge. Und wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir zusammenkommen dürfen in deinem Namen, in dem Namen, in dem allein das Heil ist, und dass wir dich, den Auferstandenen, den Gekommenen, der wiederkommen wird, verkündigen dürfen, dass wir diesen Namen ausrufen dürfen, dass wir uns zu dir stellen, zu dir bekennen dürfen, dass wir dich loben dürfen mit Herz und Mund. Und so wollen wir dich preisen und dich bitten, dass du uns segnest und zu uns redest aus deinem Wort, dass du unseren inneren Kompass wieder neu ausrichtest, dass wir bei dir jetzt zur Ruhe kommen, keine schläfrige Ruhe, eine aufmerksame Ruhe, um zu hören, was du zu sagen hast. Und wir danken dir auch für all die Versammlungen, die heute schon stattgefunden haben in der Welt und noch stattfinden werden. Segne den Lauf deines Wortes und hab du auch Dank für unseren Bruder Kurt Schneck. Gib ihm Weisheit und Vollmacht. Wir wollen dich ehren, deinen Namen rühmen und dich loben und preisen. Amen.
Ich begrüße alle noch einmal ganz herzlich. Wir haben als Thema in dieser Woche Auferstehungen. So ganz hat es mit der Auferstehung noch nicht geklappt, was die Tagung angeht und dass der Betrieb wieder so laufen kann, wie wir es gewohnt sind und es gerne hätten und uns wünschen würden. Aber das ist schon einmal ein verheißungsvolles Zeichen. Ich lese noch ein Wort aus dem Text, wo Rainer schon gelesen hat, ein paar Verse vorher. Da sagt Jesus auch an diesem Abend: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Dieser letzte Abend, erstens die Szenerie, der Rahmen. Jesus redet über diese Dinge, die wir in der Lesung gehört haben. Am letzten Abend, den er mit seinen Jüngern verbringt, sind die letzten Stunden vor seinem Tod. Und alles, was ihm am Herzen liegt, erklärt an diesem Abend in den letzten Gesprächen mit seinen Jüngern. Es ist keine gelöste Stimmung an diesem Abend. Spannung liegt da in der Luft, Angst greift nach dem Herzen. Es ist ein Abend voller Ernst, voller Bangigkeit. Und es hat auch schon ein paar Ausrutsche und Irritationen gegeben. Da war zunächst diese ganze peinliche Sache mit der Fußwaschung gewesen, dass der Meister den Jüngern die Füße wäscht und der Herr sich zum Sklaven macht. Dann war der Verräter von ihnen gegangen. Und es war Nacht, schreibt Johannes, als er rausging. Und alle von den Jüngern waren im Grunde froh, dass sie es nicht waren. Herr, bin ich's? Keiner war sich seiner sicher. Und mit diesem Gedanken, sich freizukaufen und im letzten Moment doch irgendwie aus dieser ganzen Kiste rauszukommen, wo es immer enger wurde jetzt mit Jesus, da hatte jeder gespielt. Ja, und dann noch die großen Sprüche des Petrus, und Jesus hatte einfach nur abgewunken und gesagt, sei einfach ruhig, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Und das prägt diesen Abend. Angst, Unsicherheit, Unverständnis, Zweifel nicht begreifen können bei den Jüngern. Es ist nicht gerade ein verheißungsvoller Abend. Nicht die feierliche Szene, in der ein großer Mann seinen Nachfolgern sein Werk anvertraut. Und Jesus selber, er weiß, was vor ihm liegt, weiß, dass seine Stunde gekommen ist, dass es jetzt ins Leiden geht. Sterben und in die Gottverlassenheit. Das ist die Atmosphäre, die in diesen Worten, in die diese Worte hineingesprochen sind. Das Zweite, der größte denkbare Kontrast. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. So lesen wir es in Johannes 13, Vers 1. Er liebte sie bis ans Ende. Das heißt zunächst einmal ganz schlicht, wo Jesus selber Trost gebraucht hätte, wo er selber anlehnungsbedürftig gewesen war, weil er weiß, was vor ihm liegt. Da ist er noch einmal ganz barmherzige Zuwendung. Nicht mit sich selber beschäftigt, gibt anderen Trost, richtet andere auf. Und mitten in dieser Spannung, da ist er noch einmal ganz konzentriert. Und auch wenn es ihn selber fast zu zerreißen droht, spricht er über Wirklichkeiten, die die Jünger brauchen auf ihrem Weg in diese Welt. Aber es geht noch weiter. Bis ans Ende übersetzt man besser mit bis zum Äußersten. Es ist nicht nur eine Liebe, die sich nicht verweigern will. Diese Liebe selber, die geht bis zum Äußersten, bis zum Letzten, gibt alles und verschenkt sich total. Er lässt sein Leben für seine Freunde, heißt es in Johannes 15, Vers 13. Und als ich noch mehr über diese Dinge nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, wenn Jesus über Leben redet, dann hat das mindestens diese beiden Dimensionen. Er gibt sein Leben hin als Opfer, geht bis zum Äußersten, hält nichts zurück und verschenkt sich total. Aber wenn er dann vom Äußersten spricht, vom Letzten, vom Entscheidenden, dann eben nicht nur davon, dass er aus Liebe sein Leben für sie lässt und in den Tod geht, sondern das Äußerste, das Letzte, das Höchste, das eigentlich Entscheidende wird sein, dass er sein Leben nicht nur für sie lässt, sondern dass er sein Leben an sie austeilen wird. Und darum redet er an diesem Abend, man braucht diese Abschiedsreden ja nur durchzulesen, wo er schon weiß, dass er verraten und verkauft ist, schon totgeweiht ist, darum redet er an diesem Abend vom Leben. Das ist ein unglaublicher Kontrast, der Todgeweihte spricht vom Leben, denn sein Tod wird nicht das Ende sein und sie werden ihn sehen, weil er leben wird, denn der Tod wird ihn nicht halten können. Und Jesus hat das schon immer wieder auch deutlich gemacht in seinen Leidensankündigungen vorher. Er schaut über den Tod am Kreuz hinaus in Matthäus 16, 21 und Parallelstellen und andere Gelegenheiten. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten, hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Er schaut über den Tod hinaus. Das Opfer ist nicht das Letzte. Das Letzte und Entscheidende wird das Leben sein, das er ihnen geben möchte. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Und so würde ich fast vorschlagen, diese Kapitel nicht Abschiedsreden zu nennen, sondern eigentlich zu verstehen als eine Ouvertüre. Denn das zentrale Thema an diesem Abend ist, Jesus verspricht und verkündigt und verheißt eine neue Form der Gemeinschaft mit ihm. Das ist das eine, der Rahmen, schwierig. Und dann dieser Kontrast, den Jesus setzt. Es geht über den Tod hinaus. Und das Äußerste, Letzte, Höchste und Entscheidendste, das wird sein Leben sein, nicht nur sein Tod. Und darum ein drittes: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass wir einfach ewig fortbestehen. Schon gar nicht als die, die wir jetzt sind, dieser Mix aus Geist und Fleisch, nur wenig verändert. Da ist also nicht an eine dauerhafte Existenz bloß gedacht, immer leben. Es geht nicht um irgendeine Art von Leben, sondern sein Thema ist sein Leben. Es geht darum, sein Leben in uns zu tragen und nicht unser seltsam vermischtes Leben fortzusetzen. Also ewiges Leben, das ist nicht so eine unaufhörliche Vitalkraft, so ein fortwährendes Pulsieren, so ein Chip oder ein Prozessor, der da immer zutaktet. Ewiges Leben, das ist nicht etwas, sondern immerzu nur er. In 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20 haben wir einen interessanten Beleg. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und dieser ist das ewige Leben. Schon interessant, er ist das ewige Leben. Ewiges Leben, das ist sein Leben in uns. Das Leben des Ewigen in dir und in mir. Also nicht irgendein Leben, sondern seins. Das schließt eine Menge ein. Eine kleine Auswahl daraus kann ich nehmen. Also ich lebe, ihr sollt auch leben. Sein Leben in uns. Darunter als erstes: Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Es ist interessant, mit diesem griechischen Wort Orphanus wurden nicht bloß vaterlose Kinder bezeichnet, sondern auch Schüler und Studierende, die ihres geliebten Lehrers beraubt waren. Als zum Beispiel Sokrates starb, da kamen seine Schüler sich wie Waisen vor. Wie Menschen, die den Rest ihres Lebens jetzt als vaterlos verbringen mussten. Sie waren ihres Vaters beraubt und es wussten sie nicht mehr, wie es weitergehen soll. So schreibt es Plato, der selbst ein Schüler des Sokrates gewesen war. Und das war natürlich immer das Problem. Wenn der Lehrer fortgenommen ist, ist das Ergebnis Ratlosigkeit, im Stich gelassen sein. Die Worte sind noch irgendwie da, aber das war es dann auch schon. Und das war bei den Rabbinen in Israel auch nicht anders, selbst bei den Größten. Sie konnten als Lehrer zwar weise Worte vermitteln, ein gutes Vorbild sein, aber am Ende war jeder Jünger auf sich allein gestellt. Und so sagt Jesus ihnen nun, dass er seine Jünger nicht verwaist, zurücklassen würde, wenn er von ihnen geht. Ich habe euch mehr zu bieten, ich habe mehr für euch als nur meine physische Gegenwart. Ich komme zu euch, Johannes 14, Vers 18. Und er denkt dabei natürlich zum einen an seine eigene Auferstehung und in der Folge auch an seine lebendige Gegenwart in ihnen. Ich habe euch mehr zu bieten, als dass ich euch nur als großes Vorbild vor Augen stehe. Als Ideal, vielleicht fern am Horizont, dem ihr versucht nachzueifern. Ich habe mehr als meine physische Gegenwart. Das Entscheidende wird sein, wenn eine neue Art von Gemeinschaft beginnt, wo ihr einen anderen Tröster empfangt, damit der bei euch ewiglich ist. Und so verspricht zweitens unter diesem Punkt Jesus eine neue Art und Weise der Gemeinschaft. Ich will den Vater bitten, Johannes 14, die Verse 16 bis 17, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Tröster, Parakletos, wobei das Wort Tröster gar keine so gelungene Übersetzung ist. Parakletos bedeutet vielmehr ein Beistand. Jemand, den man herbeiruft und den man hereinrufen kann, damit er sich meiner Sache annimmt. Der irgendwie bei mir andockt. Weiß nicht, vielleicht könnt ihr euch vorstellen, es gibt ja manchmal so, dass Schiffe havarieren, so ein Luxusliner und dann geht nichts mehr und dann kommen so diese Trawler daher, diese Kraftpakete, die schmeißen ihre Trossen an Bord und dann ziehen sie das Schiff. Und das Schiff fährt nicht mehr aus eigener Kraft, sondern das Schiff fährt aus der Kraft eines anderen. Und das Tolle an der Geschichte ist, die Lichter sind noch an, Bordkapelle spielt und das Teil rauscht daher, womöglich mit einer gewissen Bugwelle. Aber es fährt in der Kraft eines anderen. Das ist mit Beistand gemeint. Da nimmt sich einer meiner an, dockt bei mir an. Und wenn du mit fliegenden Fahnen und wehenden Segeln oder umgekehrt daherkommst und die Leute staunen, dann ist es nicht du, sondern ein Beistand, der sich mit dir verbunden hat. Ein Tröster, sagt Jesus auch, der an meiner Seite ist und in meinem Herzen bleibt. Natürlich heißt das Wort vom Trösten auch, dass der Geist uns gerne gut zuredet und ermutigt, da ist, um unsere Verzagtheit zu überwinden. Und dass wir als mutlose Menschen wieder zuversichtlich und tapfer werden und er richtet auf, was zusammengesackt ist. Aber auch da ist es wieder mehr. Es wird uns gesagt, dass er in uns Wohnung nehmen wird. Und wenn da die Rede ist von diesem anderen Tröster, dann ist genau das gemeint, dass Jesus sagt, ich gehe, damit ein anderer kommt, aber dieser andere, der ist genau wie ich. Und der nimmt in euch Wohnung. Wohnung ist natürlich so ein Stichwort. Da denken manche gleich und völlig zu Recht an das Heiligtum in der Wüste. Und dieses Heiligtum in der Wüste war auch gebaut worden, damit ich unter euch wohne. 2. Mose 25, Vers 8. Und das war der Höhepunkt des Heils in der Wüste gewesen, die Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Und doch waren diese Dinge, die mit der Hütte zusammenhängen, nur ein Schatten gewesen. Denn die eigentliche Wirklichkeit, die nicht dinglich ist, die fängt jetzt an. Oder bald. Wenn die Herrlichkeit Gottes wieder einzieht in den Menschen. Er wird in euch sein. Übrigens wird auch sehr schön gesagt, dass das nicht mehr aufhört. Er bleibt bei euch oder er soll bei euch sein, ewiglich. Das ist ein großer Trost. Heiligen Geist wirst du nicht mehr los. Doch, man kann ihn dämpfen, man kann ihn betrüben, kann sich ihm entziehen und verweigern, aber ausziehen wird er nicht mehr. Aber er ist die ganze Zeit da und wartet einfach immer nur, wie er bei dir wieder einen Fuß in die Tür kriegen kann und dein Herz erreichen möchte. Dann ist noch die Rede davon, dass es der Geist der Wahrheit ist. Und dieser Geist führt uns in alle Wahrheit. Über Gott, über Jesus, über die Welt, über den Menschen, über unser eigenes Herz. Und er bringt eine Wahrheit, die nicht in unseren Herzen ist und auch nicht in unserem Verstand. Ein drittes dazu jetzt, als eine neue Gemeinschaft. Und in dieser neuen Gemeinschaft gehören drei Größen immer zusammen. Und Johannes 14, die Verse 15 und 21, noch öfter in den Abschiedsreden lesen, wir liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Die Liebe, das Gebot und der Gehorsam, das gehört zusammen. Die Gemeinschaft mit Christus als meinem Leben wirkt und schafft Gehorsam. Beugung unter das Wort und das Gebot Jesu. Und man darf hier ruhig dazu sagen, Jesus hat da nichts Eigenes gebracht, indem er Früheres aufgehoben hätte. Ich muss immer wieder staunen, wie Leute sich winden und kringeln in dieser Frage, ob denn die Gebote der Tora noch gelten sollen, wo wir doch jetzt unter dem Gesetz Christi leben. Nein, Jesus hat nicht ein anderes Gebot vorgelegt als das Bekannte aus der Tora. Er hat es schließlich selber gegeben. Jesus hat die Tora selbst gegeben, wie sollte er sie widerrufen wollen? Aber Gesetz Christi schließt dann schon etwas anderes ein, nämlich, dass wir dieses Gebot nicht aus eigener Kraft halten müssen und erfüllen können. Denn im Griechischen bedeutet Nomos nicht nur Regel, Gebot, Ordnung, Paragraph, sondern im Griechischen bedeutet Nomos, Gesetz, auch Prinzip. Oder eine Gesetzmäßigkeit, die wirkt, so wie das Gesetz der Fliehkraft. Also ich will es ein ganz einfaches Beispiel verdeutlichen. Manche von euch haben ja schon diese Scheiben am Straßenrand gesehen, ja, so rote Rand und Ring in diesen Scheiben, da steht 50 drinnen. Noch nie gesehen, ja. Ich habe mir fast gedacht. Dann muss ich euch jetzt aufklären an diesem Abend. Das bedeutet als Regel ganz einfach vorgeschlagene Mindestgeschwindigkeit pro Person. Ja, es steht ja auch nicht wirklich klar dabei, ne? Das ist eine Regel. Wenn man an einer Stelle, zum Beispiel so einer langen Kurve da, wo 50 steht, 150 fährt, beginnt ein anderes Gesetz zu wirken. Nämlich das Prinzip der Fliehkraft. Und du wirst sehen, was dann dabei rauskommt. Und das Gesetz Christi, das sind nicht eigene Regeln, die er gemacht hätte, sondern das Gesetz Christi, das ist jetzt er als wirkende Kraft, als wirkendes Prinzip in unserem Leben. Das ist das Gesetz Christi. So wirkt er jetzt in meinem Leben durch den Geist. Natürlich geht es an der Stelle noch ein kleines Stück weiter. Mit Gesetz Christi ist natürlich auch gemeint seine Art, sein Leben, wie dieses Leben geartet war. Und dieses Leben, das lebt er in uns. Und wir werden mit ihm lebendig gemacht für ein Leben, das seinen Charakter widerspiegelt. Und wenn ich es wissen will, was er in mir wirkt, Prinzip Christi, muss ich wissen, wer er war und vor allem, wie er war. Und das Folgende ist einfach eine kleine Blütenlese, die kann man jeder für sich beliebig ergänzen und erweitern. Aber ich muss nicht nur wissen, dass er in mir wirkt, sondern ich muss wissen, wer er war und wie er war, damit ich weiß, was er in mir wirkt, womit ich da rechnen darf. Er war zum Beispiel ein wunderschönes Ja zu allen möglichen Figuren. Er konnte aber genauso gut Nein sagen, wenn andere über ihn bestimmen wollten, konnte sich sogar verweigern. Lukas liest mir mal dieses Wort in Kapitel 12, Vers 14. Mensch, wer hat mich denn zum Richter oder Erbschlichter über euch gestellt? Kümmert euch um euren Kram selber. Jesus hatte keine Feindbilder, aber definitiv eine Gegnerschaft gegen alles, was der Wahrheit Gottes zuwiderlief. Und er konnte konfrontieren, hat nichts unter den Teppich gekehrt. Er konnte sich hingeben, hat enorm viel Zeit mit den Jüngern verbracht und war immer für sie da. Und er konnte sich auch verweigern. Als man ihm Zeichen abgefordert hat, hat er gesagt, er kriegt kein Zeichen, außer das Zeichen des Jona. Sich 3 Jahre lang mit den Jüngern geplagt und war voller Freude über jeden Fortschritt, den sie machten. Er hatte eine grandiose Fähigkeit, an nachhaltiger Qualität zu arbeiten. Er konnte fasten und er konnte feiern. Er hatte Erbarmen und war voller Mitgefühl. Er konnte sich auf Menschen einlassen und er konnte am Elend nicht vorübergehen. Er konnte an sich ziehen, einladen, her zu mir. Und er konnte zurückweisen, weiche Satan, das sagt er seinem treuen Freund Petrus, konnte provozieren und konnte trösten. Er kannte Zorn und konnte auch sehr milde sein. Er konnte aufdecken und zudecken. Er konnte annehmen, Huren und Zöllner und andere wegschicken. Er war einfach, klar und eindeutig in seinem Wort und in den Gleichnissen hat er harte Nüsse zu knacken gegeben. Er war impulsiv, aber nicht zerstörerisch. Er war bedacht, konnte aber auch drängen. Er kannte Trauer und überschäumende Freude. Und Jesus kannte sein Maß, denn er hat nicht alle Kranken geheilt. Und dann hat er doch immer wieder Grenzen überschritten, ausgestoßen, in den Arm genommen und sich mit denen zusammengesetzt, die andere verachteten. Ich schätze mal, das wichtigste Studium ist eigentlich das Studium seines Wesens, seines Charakters. Das wichtigste Studium, die wichtigste Meditation ist Jesus betrachten, damit ich weiß, was ich da sehe bei ihm, das wird er in mir auch leben wollen. So macht er mich auch, schenkt es, schafft es, wirkt es. Und das Letzte, das Ergebnis dieser Gemeinschaft, darum habe ich einen Vers vorher noch weggelesen, Johannes 14, Vers 12, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Und zwar durch das, was ich in euch bin. Man kann sich fragen, hat Jesus hier zu dick aufgetragen? Also echte Lutheraner und andere Fromme zucken hier ja vor lauter Bescheidenheit nur noch so zusammen. Nein, Jesus wusste genau, was er sagte. Er war nur einer gewesen. Für 3 Jahre in einem begrenzten Raum unterwegs. Er hatte nur 2 Hände, 2 Augen, 2 Ohren, ein paar Lippen, ein paar Beine. Er war nie in Rom, er war nie in Athen oder Alexandria, er war auch niemals in New York. Er hat sich auf 12 Leute konzentriert, auch wenn immer wieder mal eine große Menge angesprochen hat. Aber das war alles nur die Vorbereitung, denn schon am ersten Tag des neuen Bundes, Pfingsten, als der Heilige Geist die Apostel erfüllt, da werden gleich am ersten Tag 3000 in einem lebendigen Glauben hinzugetan. Ein paar Wochen später noch einmal 5000. Und es dauert nur wenige Jahre, bis das Evangelium bis an die Enden der Erde geht. Manchmal mit Verzögerung, naja. Wir als Christen sind Christus im Fleisch. Wir sind der Leib, den er sich bereitet hat. Indem er jetzt gegenwärtig ist und indem er sich vervielfältigt hat. Denn das sind jetzt viele Hände, viele Beine, viele Augen, viele Ohren, viele Lippen. Und in diesem Leib wirkt er überall auf der Welt. So ist Jesus und wir sollten die Dinge genauso sehen. Er sucht nur Leute, die ihm verfügbar sind, damit er sich ihnen verfügbar machen kann. Und er erwartet nichts von uns als die Bereitschaft, dass er uns alles sein kann. Er sucht Menschen, die nicht länger für Gott arbeiten wollen, sondern zulassen, dass er durch sie wirkt. Und weil die ganze schöne Geschichte, die Jesus da vor den Jüngern ausgebreitet hat, diese Ouvertüre, weil das an einem Sederabend gehalten wurde und wir auch gleich eine Mahlfeier haben werden, nur ein paar knappe Gedanken dazu. Wir haben das schon das ein oder andere Mal auch gehabt hier auf der La Höhe. Aber es ist mir immer sehr wichtig, dass wir über das Abendmahl uns auch wirklich verständigen. Wenn wir über Brot und Wein reden, Brot und Wein nehmen, Brot und Wein nach dem Mahl, dann sollen wir in diesem Mahl vor allem wissen, es ist ein Zeichen, das uns verkündigt. Kristallisationspunkt des Evangeliums. In Brot und Wein ist alles noch einmal ganz dicht zusammengefasst. Der Tod Jesu und das Leben aus der Auferstehung, das an alle austeilt, die ihm angehören. Im Brot sind alle Zeichen, die auf ihn hinweisen. Foto von ihm hatten sie ja keins. Aber das Brot, und das Brot, da ist viel über ihn erkennbar. Das Brot spricht von ihm, denn das Brot ist selbst eine Leidensgeschichte und zugleich ist es ein Brot, das teilt er dann aus und dieses Brot steht für den Auferstehungsleib, den er an alle austeilt. Und im Wein, da wussten sie immer, Blut war im Spiel, wenn es ums Heil geht, sein Tod für uns. Aber auch die Freude des Heils und auch beim Wein, die Verbundenheit in hingebender Liebe, weil da auch ein Liebesbund geschlossen wurde. Und so kann man es ganz einfach sagen. Abendmahl stellt die Gemeinschaft mit Christus nicht her, sondern Abendmahl stellt die Gemeinschaft mit Christus dar. Die Zeichen sprechen die Sprache, klar, unmissverständlich, plastisch und einprägsam. Aber die Wirkung geht von Christus selber aus. Und wenn für manche es so ist, dass sie sagen, es ist ein Gedächtnismahl, dann würde ich sagen, ja, das stimmt. Aber wir sollen nicht daran erinnert werden und daran gedenken, was damals war, sondern wir sollen daran erinnert werden, was jetzt ist. Und dann wird das Mahl zur Feier des Lebens, wird das Mahl zu einer Feier der Freude. Nein, vollbracht wird hier nichts mehr, aber das Abendmahl feiert das Vollbrachte. Und es vergegenwärtigt uns bis in die Sinne hinein das vollbrachte Heil. Und wir brauchen nichts zu wiederholen, aber wir dürfen daran denken, was damals geschah, was es bedeutet, Tod Jesu für uns, Leben Jesu in uns. Und wir dürfen daran erinnert werden, was es heißt, dass er in uns lebt. Gedächtnis ja, aber nicht nur was war, sondern erinnert werden an das, was ist. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns immer wieder dahin führst. Wir leben von deinem Leben. Der Tod, der gestorben werden musste, war notwendig. Aber noch viel mehr und genauso dringend brauchen wir dein Leben in uns. Und mit diesem Leben in uns verwirklichst du dein Wesen und deinen Charakter in uns, sodass wir wirklich und wahrhaftig Christus Träger werden in dieser Welt, dein Leib, der von dir auch die Verheißung bekommen hat, dass er mehr tun wird, als du getan hast. Aber nicht, weil wir so tüchtig, gut, lauter und eifrig sind, sondern weil du dich in uns selber vervielfältigt hast, zum Segen auch für eine ganze Welt, die auf dich wartet. Und dafür danke ich dir. Amen.